Liebe Gemeinde, ich habe zu Beginn dieser oder für diese Predigt bewegende Begegnungen mit Jesus, der die Traurigen irritiert, eine Grafik oder den Ausschnitt einer Grafik von Karl Schmidt-Rottluff mitgebracht, der die Emmaus-Jünger zeigt, also diese beiden Jünger, von denen wir gelesen haben, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus, wenige Stunden nach der Auferstehung von Jesus. Wir sehen diese beiden Männer hier gehen und sie wirkt ja von selbst, das Erscheinungsbild der beiden. Sie sind völlig in Schwarz gekleidet, glatt schwarz, ein Zeichen der Trauer oder Traurigkeit. Und der Rechte besonders in seiner Haltung zusammengeklappt, erscheint jeden Moment zusammenzubrechen. Seine Augen sind geschlossen, sein Gesicht erinnert schon fast ein bisschen an einen Totenschädel. Er stützt sich auf seinen Stock, aber der knickt auch bald ab. Der andere geht etwas aufrechter, er ist nicht ganz so geknickt, aber auch seine Augen, es sieht aus, als hätte er eine Filzbrille auf oder jedenfalls glasige Augen, mit denen man nichts sehen kann. Die Sonne bescheint sie von hinten, sie haben sie also im Rücken, aber die Sonne selbst ist ein schwarzer Ball, der eigentlich kein Licht verbreitet. Selbst ihre Sonne ist dunkel und sie gehen sie miteinander ohne Hoffnung, ohne Perspektive, als zwei wandelnde Tote. Viele von uns kennen solche Lebenssituationen, in denen man nicht mehr weiß, ob man noch lebt oder eigentlich schon tot ist. Besondere Lebenskrisen, Zeiten der Trauer, der Enttäuschung, der Bitterkeit, wo man nur noch das Schlechte sieht, das Schlimme, wo man keine Perspektive mehr hat, wo man eine Sonne im Rücken hat, aber wenn man sich umdreht, ist sie schwarz. Es kann eine persönliche Lebenskrise sein oder auch schon eine Zeit, die sich über Jahrzehnte hinzieht. Es kann die persönliche Glaubenssituation sein, wo man aufgrund von Enttäuschungen nicht mehr weiß, ob man wirklich noch glaubt oder was man noch glauben soll. Und es kann auch eine Gemeindesituation sein, die einem so vorkommt, dass die Gemeinde so sowas ist wie zwei wandelnde Leichen, die im nächsten Moment zusammenbrechen und dann geht es gar nicht mehr weiter. Wenn man Resignation spürt, wenn die Freude fehlt, wenn die Begeisterung von früheren Zeiten verflogen ist, wenn man Rückschläge und Enttäuschungen erlebt oder nur noch sieht, wenn man vielleicht sich an den anderen orientiert, die sich alle ins Private zurückgezogen haben und nur noch pro forma dabei ist. Vielleicht ist auch für manchen der Heimweg am Sonntagmorgen vom Gottesdienst so ein Weg nach Emmaus. Der Gottesdienst war schön, die Predigt war ganz gut, das Abendmahl war feierlich, das hat alles gut getan, aber jetzt ist es vorbei, jetzt lässt man das zurück, jetzt geht es wieder in den Alltag mit den Problemen und Sorgen, mit den Situationen, die irgendwie mit Gott gar nichts zu tun haben. Man könnte sagen, unsere Situation ist mit der dieser beiden ja überhaupt nicht vergleichbar. Die beiden wussten ja nichts von der Auferstehung und wir wissen das. Wirklich? Wissen wir wirklich, dass Jesus auferstanden ist? Wissen wir wirklich, dass er lebt? Wissen wir, dass er bei uns ist? Wissen wir, dass er der Herr ist über den Tod und über den Teufel? Oder haben wir nur davon gehört, halten das für die Wahrheit? Aber unser Herz, von dem Jesus sagt, das träge Herz, das wurde von dieser Botschaft noch nicht erreicht. Sie ist wohl im Kopf, aber sie prägt nicht unser Empfinden, unser Hoffen, unser Gefühl, unsere Entscheidungen, unsere Wahrnehmung der Welt. Auch diese beiden Männer wussten, was in der Bibel steht. Sie wussten es mindestens genauso gut wie wir. Auch sie hatten die Botschaft der Auferstehung gehört. Es war ihnen ja gesagt worden, wir haben den Herrn gesehen, er ist auferstanden. So wie wir das auch immer wieder gehört haben und gelesen haben. Aber dieses, was sie im Kopf gehört haben, was sie wussten und verstanden, konnte doch nicht ihr Herz erreichen. Es hat keine Freude erweckt bei ihnen, keine Hoffnung, keinen neuen Mut, keinen Elan, sondern ihr Herz war bereits erfüllt von enttäuschten Hoffnungen, von Verbitterung, von Angst und Sorge, und so traten sie den Weg zurück in den Alltag an. Der ganze Weg, den sie miteinander gingen, 15 Kilometer, ist heute gar nicht bekannt, dass man solche Wege zu Fuß bewältigen kann. Diesen ganzen Weg über hatten sie nur das Thema Nummer 1, und das Thema Nummer 1 war Frust. Alles Scheiße, haben die damals vielleicht gesagt. Was passiert, wenn zwei Menschen ihren Frust austauschen? Der eine nimmt seinen Frust und gibt ihn dem anderen, und der andere nimmt seinen Frust und gibt ihm den ersten. Was bringen solche Gespräche? Der Frust verdoppelt sich. Jeder hat seinen alten und noch den vom anderen dazu. Der Fremde, der plötzlich bei ihnen ist, von dem wir hören, gelesen haben und gehört haben, der fragt nach und sagt, was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwerft, so heißt es wörtlich im Griechischen, beim Herumlaufen. Ihr werft euch beim Herumlaufen Worte entgegen. Und das ist schön ausgedrückt, dass sie haben zwar eigentlich ein Ziel, aber in Wirklichkeit laufen sie nur herum. Es hat keinen Sinn, dass sie nach Emmaus gehen oder irgendwo anders hingehen. Sie laufen nur herum und sie werfen sich Worte entgegen. Und diese Formulierung drückt schon aus, ihre Gespräche führen zu nichts und ihr Weg führt zu nichts, den sie gehen. Aber ihr Gespräch und ihr Weg bekommt eine Wendung, weil Jesus bei ihnen ist, was sie aber noch gar nicht wissen. Jesus ist da, und das ist entscheidend, auch wenn wir nichts davon spüren. Auch wenn wir es nicht merken, auch wenn wir es nicht wahrnehmen, auch wenn wir nicht daran denken. Wenn Sie als Gemeinde und ich als Pfarrer hier zusammenkommen in der Kirche, dann hören Sie vielleicht manchmal eine sorgfältig ausgearbeitete Predigt. Manchmal hören Sie auch eine Predigt, die ich schnell zusammengestoppelt hatte, weil ich einfach in dieser Woche nicht dazugekommen bin und die Zeit, die dafür eingeplant war, ganz plötzlich von anderen Dingen okkupiert wurde. Manchmal merken Sie es nicht, manchmal fällt es auf. Wenn wir hier zusammenkommen, dann hören Sie vielleicht manchmal einen Satz, wo Sie sagen, ja, da fühle ich mich verstanden, so geht es mir, so erlebe ich das. Und manchmal sitzen Sie vielleicht auch da und das rauscht alles vorbei und die sagen, die Predigt war wahrscheinlich ziemlich gut, aber ich habe nichts davon mitbekommen. Manchmal gefällt Ihnen vielleicht die Musik und die Sachen, das waren schöne Lieder. Manchmal sagen Sie sich, wer hat denn das diesmal rausgesucht? Ich hätte mir was ganz anderes gewünscht und es hätte so schöne Lieder zum Thema gegeben. Es stehen so schöne Lieder im Gesangbuch und wir haben so schöne Lieder auf Liedzetteln und dann wird das hier angeboten. In dem allen, was ich jetzt aufgezählt habe, gibt es keinen großen Unterschied zu einer Veranstaltung der Volkssolidarität, des Rentnertreffs oder irgendeiner anderen Kulturveranstaltung, die angeboten wird. Das, was uns unterscheidet, ist nicht, ob Ihnen das gefällt oder nicht, ob die Musik gut ist, ob Sie sagen, da waren schöne Sachen, sind da gesagt worden. Sondern der einzige wirkliche Unterschied besteht darin, dass Jesus bei uns ist. Und er ist bei uns unabhängig, ob Sie das glauben, ob Sie daran denken in dem Moment, ob Sie das spüren. Es ist unabhängig davon, ob Ihnen der Gottesdienst gefällt, wie er zusammengestellt und ausgearbeitet und vorgetragen ist. Es ist unabhängig davon, wie gut der Pfarrer vorbereitet war oder wie sehr er geeignet ist für seinen Beruf. Die Tatsache, dass Jesus in unserer Mitte ist, ist von all dem unabhängig. Es ist ein gewaltiger und zwar ein grundsätzlicher Unterschied, ob Sie Ihre Probleme, Ihre Sorgen, Ihren Ärger, Ihren Frust, Ihre Enttäuschung beim Kaffeekränzchen oder beim Bier mit Freunden oder vor dem Supermarkt mit jemand austauschen oder ob Sie die in den Gottesdienst bringen oder ob Sie die in ein Seelsorgegespräch bringen oder im Gebet vor Gott bringen. Der gewaltige Unterschied besteht darin, dass er in irgendeinem anderen Gespräch hin und her geworfen wird, ausgetauscht wird und dass er bei Jesus ein Ziel findet, eine Stelle findet, wo man ihn abgeben kann und wo man dafür Mut und Hoffnung und eine Perspektive bekommt. Jesus ist hier, wenn wir uns im Gottesdienst treffen, und er will von dir hören, was dich bedrückt. Das ist ein ganz wesentlicher Grund, warum wir zum Gottesdienst zusammenkommen. Und deswegen fragt Jesus diese beiden Männer, was sind das für Worte, die ihr einander entgegenwerft beim Herumlaufen? Und der eine mit Namen, und da blieben sie traurig stehen. Schau mal, sie bleiben schon mal stehen und laufen nicht mehr herum. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete ihm, bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und Jesus fragt, was? Natürlich weiß er, was passiert ist. Wer sonst wüsste, was mit Jesus passiert ist, außer Jesus? Er fragt, was, weil er es hören will. Und weil er auch von dir hören will, was ist denn das, was dich so ärgert, was dich bedrückt, was dich zu Boden zieht, was dich aufbringt, was dich dazu bringt, dass dir das Messer in der Tasche aufgeht. Was ist es denn? Sag's mir doch. Er will von dir hören, er will, dass du dein Herz ausschüttest, er will, dass du den ganzen Frust rauskotzt, ihm vor die Füße. Alle, die mit Medizin zu tun haben und alle, die Kinder großgezogen haben, die wissen, dass das wichtig ist, dass die Sachen rausgekotzt werden, die einen im Magen umgehen und keine Ruhe bringen. Die müssen raus. Und so wie der Magen erst in Ordnung kommen kann, wenn man das verdorbene Zeug rausgebracht hat, so wird auch unser Herz erst wieder frei und ist in der Lage, den Glauben zu fassen, wenn das verdorbene Zeug rausgebracht wird. Der Frust, die Enttäuschung, die Empörung, die Angst, wenn das alles rausgebracht wird, rausgespuckt, rausgekotzt, vor Jesus hin. Und der Unterschied bei Jesus ist, er nimmt das ab. Er nimmt uns das ab, er bringt das weg, er nimmt es auf seine Schultern und trägt es ans Kreuz. Und dann können wir Jesus hören. Mit dem Herzen. Und nicht nur mit den Ohren. Jesus hätte ja auch gleich sagen können, hallo Leute, ich bin Jesus, ich sage euch jetzt mal, was los ist. Nein, das ging nicht. Er musste erst mal zuhören. Er musste ihnen erst mal Gelegenheit geben, das alles zur Sprache zu bringen. Das alles hochzubringen und rauszubringen, was ihr Herz, ihre Gefühle, ihren Kopf besetzt gehalten hat. Jetzt können sie hören und sie hören mit dem Herzen und ihr Herz beginnt zu brennen, wie sie im Nachhinein erst erkennen und ihnen klar wird. Jesus sagt ihnen lauter Dinge, die sie schon längst wussten. Aber jetzt beginnen sie es erst zu erfassen, weil ihr Herz frei geworden ist von all dem, was sie bisher belastet hatte. Und er öffnete ihnen die Schrift, hier steht im Griechischen das Wort dianoiko, das heißt durchöffnen, also aufgemacht, sodass man bis hinten durchgucken kann. Sie hatten die Bibel schon oft aufgeschlagen, aber sie hatten noch nicht durchgeblickt. Durch die Worte und durch die Geschichten auf den lebendigen Gott, der heute noch redet und handelt. Auf den lebendigen Jesus, dessen Reden und Handeln gerade in den Rückschlägen, in den Missgeschicken, in den Leiden seinen Sinn hat und auf ein Ziel zuführt. Was die beiden Menschen, was wir oft als Ende unserer Hoffnung sehen, enthält in Wirklichkeit die Erlösung. Was die beiden Männer so zu Boden gedrückt und ihnen den Mut genommen und sie in die Verzweiflung getrieben hat, das war die Erlösung, sie haben sie bloß nicht erkannt. In diesem Gespräch mit Jesus, bei dem sie beginnen zu verstehen und ihr Herz beginnt wieder neu zu brennen für Jesus, haben sie gar nicht gemerkt, wie die Zeit vergeht und wie der Weg vergeht und wie sie 15 Kilometer getappelt sind, ohne es zu merken. Und plötzlich sind sie angekommen, im privaten Heim, im Fluchtpunkt ihrer Enttäuschung, die sie mit Jesus, mit dem Glauben und mit der Kirche erlebt haben. Und so wie Jesus sich unwissend gestellt hat und gefragt hat, was sind das für Geschichten, über die ihr hier redet, so stellt er sich jetzt, als wollte er weitergehen. Erst wollte er, dass sie ihr Herz ausschütten und jetzt will er, dass sie ihn bitten, dass sie ihn einladen. Er kommt nicht, sagt nicht einfach, ich komme gleich mal mit rein, wir haben noch viel zu bereden, ich habe euch noch was Wichtiges zu zeigen, sondern er provoziert sie zu der Entscheidung, ob sie ihn jetzt einladen wollen in ihr Haus. Und sie nötigten ihn und sagten, bleib bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Machen Sie sich Sorgen um den Fremden, dass ihm nichts passiert unterwegs? Machen Sie sich Sorgen um den eigenen, gerade aufkeimenden Glauben, dass der wieder erlischt, wenn der Fremde jetzt weitergeht? Jedenfalls ist es Ihnen sehr wichtig, das Wort, was hier steht, Sie nötigten ihn, von Luther übersetzt, parabiazomai, das bedeutet eigentlich Zwang anwenden. Das ist auch das, was man verwendet, wenn man von einem Räuber überfallen wird, diesen Begriff. Also Sie zerren Jesus quasi fast in Ihr Haus hinein. Manche Menschen sagen, ich habe schon oft gebetet und Gott hat mir nicht geholfen. Und die Rückfrage wäre, wie viel Hartnäckigkeit hast denn du investiert? Wir denken an Jakob, den alten Vorfahre Israels, der am Jabbok gesagt hat zu Gott, ich lasse dich nicht los, ich werde dich nicht loslassen, bis du mich segnest. Und Gott sagt zu ihm, du hast mit Gott gekämpft und gewonnen. Also es ist ein Kampf zu sagen, ich lasse jetzt nicht los. Ich erwarte von dir, dass du mich segnest, dass du handelst, dass du in meinem Leben etwas bewirkst und wendest. Dass ich das verstehe, dass ich wieder Boden unter die Füße bekomme oder was es gerade ist. Liebe Gemeinde, es ist wichtig zu wissen, Jesus lässt sich nötigen. Er kommt nicht ungebeten. Er sitzt nicht plötzlich im Zimmer und sagt, so, da bin ich. Sondern er lässt sich einladen, er lässt sich nötigen. Aber wenn er kommt, dann setzt er sich nicht bescheiden als Gast in die Ecke und sagt, na mal sehen, ob sie im Moment Zeit für mich haben, ob ich auch einen Teller und eine Tasse bekomme. Nein, wenn er kommt und wenn er eingeladen wird und wenn er die Wohnung betritt, dann setzt er sich auf den Stuhl des Hausherrn und dann teilt er aus und dann entscheidet er, wie es weitergeht. Er räumt die Bude um und er setzt sich als Familienoberhaupt an den Tisch und teilt das Essen aus. Und so macht er es auch hier. Und in diesem Moment, wo Jesus das Brot nimmt und das Dankgebet spricht und austeilt, werden ihm die Augen geöffnet. Aber nicht, dass sie ihn wiedererkennen und sagen, ach, das ist doch Jesus. Sondern indem sie ihn zum ersten Mal erkennen, wer er wirklich ist. Nicht der Wunderrabbi, der als Kandidat für das Messiasamt gehandelt wird, sondern der Sohn Gottes, der Sieger über den Tod, der immer und überall bei uns ist und in dessen Hand die Zukunft der Welt liegt. Was tun sie? Sie gehen fröhlich zu Bett, sie feiern die Nacht durch. Nein, was sie tun ist, sie kehren um. Sie kehren um zurück in die Gemeinde, die sie gerade verlassen haben. Die Erfahrung mit Jesus führt Menschen unausweichlich in die Gemeinde. Und umgekehrt, die Gemeinde lebt davon, dass Menschen ihre Erfahrungen mit Jesus da einbringen. Dass sie davon erzählen, dass sie im Gottesdienst Zeugnis geben, dass sie im persönlichen Gespräch davon reden, was sie mit Jesus erlebt haben. Und dass sie ihren Glauben und ihre Beziehung zu Jesus in den Gottesdienst einbringen. Ein Gottesdienst hat seinen Wert und seine Wirkung nicht durch die Musik, die gemacht wird. Das denken manche, wenn hier mehr Lobpreismusik gemacht würde und sie meint, damit Rockmusik gemacht würde, dann wäre das ein lebendiger Gottesdienst oder wenn ein besserer Prediger wäre oder wenn hier in Sprachen gesprochen würde im Gottesdienst. Manche meint damit mehr englische Lieder, das haben wir vorige Woche ausprobiert. Das alles macht nicht die geistliche Wirkung von dem Gottesdienst. Auch nicht, ob der Pfarrer einen Heiligen Geist oder in welchem Maße er den hat. Sondern die geistliche Wirkung des Gottesdienstes liegt, wie viele Menschen dort sitzen, die ihr Leben mit Jesus in den Gottesdienst hineinbringen. Und das merkt man von hier oben, von der Kanzel und vom Alter aus ganz deutlich den Unterschied. Ob das ein Publikum ist, was auf ein Programm wartet, oder ob das eine Gemeinde ist, die betet und die ein Leben mit Jesus mit hier reinbringt, in den Gottesdienst, in die Bankreihen, in das, was wir hier veranstalten. Die Gemeinde lebt davon. Gott sei Dank, dass die anderen, die vielleicht ebenso frustriert waren wie die beiden Emmaus-Jünger, dass die nicht weggelaufen sind. Sonst hätten sie keine Gemeinde gefunden, als sie zurückkamen. Aber sie kamen zurück und sie fanden die anderen immer noch versammelt. Und so hatten sie einen Ort, den sie ansteuern konnten. Da hatten sie einen Ort, in dem sie ihre Erfahrungen mit Jesus einbringen konnten und wo sie die Erfahrungen der anderen mit Jesus hören konnten. Denn die hatten in der Zwischenzeit auch etwas mit Jesus erlebt. Am Schluss der Geschichte wird nochmal das Brotbrechen angesprochen. Sie erzählten ihnen, was unterwegs geschehen war und wie er von ihnen daran erkannt wurde, wie er das Brot brach. Hier ist auf das Heilige Abendmahl angespielt mit der Formulierung Brotbrechen. Jesus ist in besonderer Weise unter uns beim Heiligen Abendmahl. Das sagt die Geschichte gleich zweimal. Es ist der Moment, wo wir ihn nötigen und sagen, Herr, jetzt nehme ich dich auf in Brot und Wein und ich erwarte, weil du es versprochen hast, dass du wirklich in mein Leben kommst, in meinen Alltag, in mein Denken und Fühlen, in meine Erfahrungen. Ich erwarte, dass du kommst und bleibst. Und deswegen ist diese Botschaft von der Auferstehung Jesu nicht eine Information, die man im Kopf trägt, sondern es ist eine Realität, die man erleben darf und für die man sein Herz und sein Zuhause öffnen soll. Und deswegen, ich habe nur ein Stück der Grafik gezeigt, sehen wir jetzt die ganze, die Sache in ein völlig neues Licht stellt. Und das ist das Verrückte. Jesus ist mitten unter ihnen. Und jetzt verstehen wir gar nicht mehr, warum die so halbtot hier rumlaufen und schon fast blind und lahm, wo doch Jesus unter ihnen ist. Aber sie haben noch keine geöffneten Augen dafür. Und so ist er auch unter uns, wenn wir uns niedergeschlagen, verzweifelt, mutlos oder auch verärgert, frustriert und provoziert fühlen. Er ist doch schon da. Und wir müssen, brauchen eigentlich nur das alles, was uns da belastet und zu Boden drückt, vor ihn hinzulegen oder hinzuspucken oder hinzuschmeißen, damit uns die Augen geöffnet werden für seine Gegenwart in unserer Mitte. Jesus irritiert die Traurigen. Nicht, weil wir nicht traurig sein dürfen. Viele von uns haben sehr viel Grund, traurig zu sein. Aber Jesus möchte uns nicht dabei belassen, weil die Traurigkeit ja auch ein Schutzschild sein kann, eine Maske, eine Filzbrille vor den Augen, die uns die Wahrheit nicht mehr erkennen lässt. Er möchte uns irritieren, indem wir nachfragen, was gibt es denn noch, außer meinem Grund, traurig zu sein? Und was hat denn Jesus noch für mich bereit? Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.